Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Mann. Das ist der Roman in deutscher Übersetzung, Der Schlüssel. Das ist ein Tagebuchroman. Wir sitzen hier zu zweit. Wir werden auch gleich zu zweit lesen. Die Hauptfigur, die eine der beiden Hauptfiguren, ist ein Universitätsprofessor, 56 Jahre alt, ist verheiratet mit einer ungefähr 10 Jahre jüngeren Frau und hat die Befürchtung, ihr sexuell nicht mehr genügen zu können und sucht jetzt nach einem Weg, dem Eheleben wieder neuen Schwung zu verleihen. Problem, er kann mit seiner Frau nicht darüber sprechen, weil die hält sich immer gleich die Ohren zu, wenn er überhaupt nur irgendwie sowas andeutet. Und also beschließt er, über sein Tagebuch mit ihr zu kommunizieren. Also er versteckt es ganz nachlässig in der Hoffnung, später in der Gewissheit, dass sie tatsächlich da reinschaut. Sie ihrerseits führt auch Tagebuch. Die ganze Geschichte erwächst also sozusagen aus diesen beiden Tagebucheinträgen. Ganz kurz noch ein Hinweis. Der Mann weiß, dass Eifersucht ihn sexuell befeuert. Also bringt er den Schwiegersohn in spe ins Spiel. Das ist ein sehr gefährliches Spiel. Er weiß vor allen Dingen dann auch bald nicht mehr, wie weit ist seine Frau jetzt eigentlich gegangen und alles Weitere später. Wir lesen einfach mal. Verzeihung, Jürgen Steif, das ist der Herr neben mir, tatsächlich mein Ehemann. Der hat den Mann übersetzt und ich die Einträge der Frau und genauso lesen wir jetzt auch.
1. Januar. Von diesem Jahr an werde ich in meinem Tagebuch freimütig auch das zur Sprache bringen, was aufzuzeichnen, ich immer bedenke, dann kann ich nicht mehr lesen. 1. Januar. Von diesem Jahr an werde ich in meinem Tagebuch freimütig auch das zur Sprache bringen, was aufzuzeichnen, ich immer Bedenken hatte und im Einzelnen nicht darzulegen gewagt habe. Mein Sexualleben und die Beziehung zu meiner Frau. Ich fürchtete nämlich, meine Frau könne heimlich dieses Tagebuch lesen und sich darüber aufregen. Das habe ich beschlossen, fürchte ich von heute an nicht mehr. Meine Frau weiß, in welcher Schublade meines Schreibtisches das Tagebuch liegt, dessen bin ich sicher. Zwar würde sie, die einer alten Kyotoer Familie entstammt, im feudalistischen Milieu groß geworden ist und auch heute noch antiquierte Moralvorstellungen pflegt, bisweilen sogar stolz zur Schau trägt, niemals auch nur den Versuch unternehmen, hinter dem Rücken ihres Ehemannes dessen Tagebuch zu lesen. Ganz ausgeschlossen ist es allerdings auch nicht. Denn wenn entgegen der bisherigen Praxis in Zukunft regelmäßig Aufzeichnungen zu unserem Eheleben erscheinen, kann meine Frau der Versuchung, den Geheimnissen ihres Ehemannes auf die Spur zu kommen, womöglich nicht widerstehen. Sie ist von Natur aus verschlossen und liebt es, die Dinge im Dunkeln zu belassen. Auch wenn sie von etwas weiß, hüllt sie sich in Unwissenheit und spricht nie offen aus, was sie denkt. Sie ist nämlich leider der Ansicht, dass ich das für eine Frau nicht gehöre. Den Schlüssel der Schublade, in der ich das Tagebuch aufbewahre, verstecke ich immer irgendwo und ab und zu wechsle ich auch das Versteck. Aber meine Frau ist neugierig und hat wahrscheinlich alle bisherigen Verstecke aufgespürt. Ein Aufwand, den sie gar nicht hätte treiben brauchen. Denn einen Schlüssel wie diesen kann man sich überall nachmachen lassen. Eben habe ich geschrieben, mich von diesem Jahr an nicht mehr davor zu fürchten, dass meine Frau das Tagebuch liest. Doch eigentlich habe ich mich auch früher gar nicht so sehr davor gefürchtet. Ich habe vielmehr damit gerechnet, dass sie es liest. Vielleicht sogar erhofft. Warum habe ich aber dann die Schublade abgeschlossen und den Schlüssel immer wieder woanders versteckt? Vielleicht, um die Neugierde meiner Frau zu befriedigen. Sie stöbert gerne herum. Hätte ich das Tagebuch absichtlich an einen ihr leicht zugänglichen Ort gelegt, hätte sie gedacht, das sei ein für sie geschriebenes Tagebuch und dem, was darin steht, vielleicht keinen Glauben geschenkt. Hätte vielleicht sogar gedacht, dass irgendwo noch eines, das wahre Tagebuch, versteckt sei. Ikuko, meine Liebste, Ich weiß nicht, ob du tatsächlich dieses Tagebuch liest. Dich zu fragen hat keinen Sinn, denn fragte ich, würdest du gewiss antworten, ich lese doch nicht heimlich, was jemand schreibt. Doch für den Fall aber, dass du es liest, bitte ich dich zu glauben, dass es kein falsches Tagebuch ist, dass alles darin der Wahrheit entspricht. Aber nein, einer argwöhnischen Person so etwas zu sagen, verstärkt nur ihren Argwohn, nichts mehr also davon. Lies nur, dann wirst du schon sehen, ob das Tagebuch Unwahres enthält oder nicht. Freilich schreibe ich nicht nur, was ihr gefallen könnte. Ich darf mich nicht scheuen, auch Dinge zur Sprache zu bringen, die sie verstimmen, die in den Ohren klingen könnten. Der eigentliche Grund für meinen Drang, diese Dinge aufzuschreiben, liegt in der übertriebenen Geheimniskrämerei meiner Frau, in ihrer Abwehr von Schlafzimmerdingen zu sprechen, denn das gehöre sich selbst unter Eheleuten nicht, in ihrer sogenannten Feinsinnigkeit, die sie, wenn ich gelegentlich etwas Anrüchiges sage, veranlasst, sich sofort die Ohren zuzuhalten, in ihrer bigotten Fraulichkeit, in ihrem vornehmen Getue. Obwohl wir seit über 20 Jahren verheiratet sind und eine Tochter haben, die im heiratsfähigen Alter ist, ist meine Frau im Bett immer noch stumm wie ein Fisch, wechselt nicht das kleinste zärtliche Wort mit mir. Ist das ein Ehepaar? Ich schreibe das, weil ich die Frustration darüber, dass mir jede Gelegenheit verwehrt wird, mit ihr direkt über Schlafzimmerdinge zu sprechen, nicht mehr ertragen kann. Ob meine Frau dieses Tagebuch nun liest oder nicht, von jetzt an werde ich so tun, als läse sie es und in dem Bewusstsein führen, indirekt mit ihr zu sprechen. Es beschämt mich, dass ich das neue Jahr gleich mit Klagen beginne, aber es ist doch besser, dies alles aufzuschreiben. Morgen ist die Primanox des Jahres und sie, die das Orthodoxe liebt, wird es wie jedes Jahr halten wollen und nicht damit einverstanden sein, dieses Ritual nicht in der gebührenden Weise zu begehen.
4. Januar. 4. Januar. Heute stieß ich auf etwas Ungewöhnliches. Als ich das Studierzimmer meines Mannes, das ich 3 Tage lang nicht geputzt hatte, am Nachmittag, während mein Mann spazieren ging, zum Putzen betrat, lag vor dem Regal, auf dem die Vase mit der Narzisse steht, ein Schlüssel auf dem Boden. Vielleicht hat das überhaupt nichts zu bedeuten, aber dass mein Mann ihn ausgerechnet da grundlos hat liegen lassen, ist undenkbar. Mein Mann ist nämlich äußerst umsichtig. Außerdem hat er den Schlüssel, obwohl er schon lange Jahre täglich Tagebuch schreibt, noch nie liegen lassen. Dass mein Mann Tagebuch führt, dass dieses Tagebuch in der Schublade seines Sekretärs verschlossen ist, dass der Schlüssel bisweilen im Regal zwischen diversen Unterlagen, bisweilen unter dem Teppich versteckt ist, weiß ich natürlich längst. Aber ich weiß auch, was ich wissen darf und was nicht. Ich weiß bloß, dass es ein Tagebuch gibt und wo der Schlüssel der Schublade versteckt ist. Selbstverständlich habe ich das Buch noch nie aufgeschlagen und hineingeschaut. Zu meinem Leidwesen scheint mein misstrauischer Mann aber keine Ruhe zu haben, wenn er sein Tagebuch nicht wegschließt und den Schlüssel versteckt. Aus welchem Grund hat er ihn also heute dort liegen lassen? Ist etwas passiert, das ihn umgestimmt hat, sodass er mich dazu bringen will, das Tagebuch zu lesen? Und will er mir in der Annahme, dass ich keine Anstalten machen würde, es zu lesen, wenn er mich unumwunden dazu aufforderte, bedeuten, lies es heimlich, wenn du es lesen willst, hier ist der Schlüssel? Wie dem auch sei, ich werde sein Tagebuch auf keinen Fall lesen. Ich habe nicht die Absicht, diese Grenze, die ich mir selbst gesteckt habe, zu überschreiten und in die Gedankenwelt meines Mannes zu dringen. So wie es mir fern liegt, anderen mein Herz zu öffnen, liegt es mir fern, den Herzensgrund anderer zu erforschen. Wenn er mich zudem dazu bringen will, sein Tagebuch zu lesen, stehen vielleicht Unwahrheiten darin. Und natürlich kann ich nicht erwarten, dass er nur Dinge schreibt, die mir angenehm sind. Nun, soll er doch schreiben und denken, was er will. Ich für meinen Teil werde dasselbe tun. Tatsächlich habe auch ich dieses Jahr begonnen, Tagebuch zu führen. Menschen wie ich, die sich anderen nicht anvertrauen, müssen wenigstens mit sich selbst sprechen. Nur begehe ich nicht den Fehler, meinen Mann merken zu lassen, dass ich Tagebuch führe. Ich warte, bis er außer Haus ist, bevor ich schreibe, und verstecke das Buch an einem Ort, auf den er im Traum nicht kommt. Vorgestern vollzogen wir den Neujahrsakt. Ah, so etwas zu Papier zu bringen, treibt mir die Schamesröte ins Gesicht. Der Weise bleibt sich gerecht, auch wenn er für sich ist, pflegte mein seliger Vater zu sagen. Wenn er wüsste, dass ich so etwas aufschreibe, würde er sich im Grabe umdrehen. Mein Mann kam wie immer zum Höhepunkt und ich wie immer zu kurz. Die Stimmung danach war unerträglich. Mein Mann schämt sich für seine mangelnde Ausdauer und entschuldigt sich dafür. Gleichzeitig wirft er mir vor, ich sei kalt. Dieses kalt bedeutet ihm zufolge, dass ich zwar ein Ausbund an Energie sei, in der Beziehung krankhaft vital, die Sache aber zu geschäftsmäßig, zu normal, zu orthodox, kurzum zu variationslos angehe. Ich, die ich in jeder Beziehung passiv und zurückhaltend sei, nur in dieser Sache nicht, sei ihm in den vergangenen 20 Jahren immer nur nach demselben Schema, immer nur in derselben Stellung begegnet. Ich sei pragmatisch und gefühllos. Er sagt, du liebst mich nicht einmal halb so viel wie ich dich. Er sei für mich nicht mehr als eine Notwendigkeit, eine wenn auch nur unvollkommene Notwendigkeit. Wenn ich ihn wirklich liebte, könnte ich doch mehr Leidenschaft zeigen und seinen wie auch immer gearteten Wünschen nachkommen. Er sagt, die Schuld dafür, dass er mich nicht befriedige, läge zur Hälfte bei mir. Wenn ich seine Leidenschaft stärker entfachte, wäre er nicht so kraftlos. Aber ich würde nie dergleichen tun, säße, obschon ich alles andere als eine Kostverächterin sei, mit verschränkten Armen an der gedeckten Tafel und wartete darauf, bedient zu werden. Mittlerweile frage ich mich, ob unsere Ehe nicht ein Fehler war. Bestimmt hätte es für mich einen passenderen Partner gegeben und für ihn sicher auch. Da er nun aber mein Ehemann ist, bleibt mir nichts anderes übrig, als den Widerwillen, der dann und wann in mir aufsteigt, zu unterdrücken. Dabei hat sich dieser Widerwille nicht erst kürzlich entwickelt. Er existiert schon seit unserer Hochzeitsnacht. Selbst jetzt erinnere ich mich noch genau an das Schaudern, das mich überkam, als ich damals ins Bett ging und sah, wie er die Brille absetzte. Jemand, der kurzsichtig ist und deshalb ständig eine Brille trägt, sieht immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, wenn er sie abnimmt. Das Gesicht meines Mannes aber schien mir plötzlich so fahl wie das eines Toten. Er näherte es meinem und durchbohrte mich mit Blicken. Ich sah ihn zwangsläufig ebenfalls an und beim Anblick dieser feinporigen, aluminiumglatten Haut überlief es mich kalt. Auch die Bartstoppeln unter der Nase und um den Mund, die mir tagsüber nicht aufgefallen waren, mein Mann ist relativ stark behaart, waren mir unheimlich. Bestimmt spielte es eine Rolle, dass ich noch nie einen Mann aus solcher Nähe gesehen hatte, doch auch heute überläuft es mich noch kalt, wenn ich meinem Mann bei Licht ins Gesicht sehe. Um ihn also nicht ansehen zu müssen, versuche ich, das Licht am Kopfende zu löschen, während er versucht, zu diesen Gelegenheiten und nur zu diesen Gelegenheiten das Zimmer zu erleuchten. Und dann will er mich von oben bis unten beschauen. Ich versuche, dieser Forderung so selten wie möglich nachzukommen, zeige ihm nur, weil er so darauf beharrt, manchmal widerwillig die Füße, ob alle Männer so obsessiv sind.
7. Januar. Heute kam Kimura, sein Neujahrsbesuch. Da ich gerade angefangen hatte, Faulkners Freistatt zu lesen, begrüßte ich ihn nur kurz und ging hoch in mein Studierzimmer. Im Wohnzimmer unterhielt er sich eine Weile mit Toschko und meiner Frau, verließ aber kurz nach 3 Uhr mit den beiden das Haus, um ins Kino zu gehen. Man zeige Billy Wilders Sabrina. Gegen 6 Uhr kam Kimura mit den beiden wieder zurück, aß mit uns dreien zu Abend und plauderte mit uns. Kurz nach 9 Uhr ging er. Beim Essen tranken alle außer Toschko etwas Cognac. Ikuko scheint in letzter Zeit ihren Alkoholkonsum ein wenig erhöht zu haben. Auf den Geschmack gebracht habe zwar ich sie erst, aber sie verträgt von Natur aus eine Menge. Wenn man ihr nachschenkt, lehnt sie keinen Tropfen ab. Sie bekommt auch einen Schwips, das schon, aber ihr Beschwipstsein ist ein stilles, nach innen schlagendes, dem sie, ohne dass es sich äußerlich zeigte, beliebig lange und stoisch Paroli bietet, so dass Fremde meistens gar nicht merken, dass sie beschwipst ist. Kimura drängte ihr heute Abend 2,5 Sherrygläser voll auf. Ikuko war ein bisschen blass, betrunken aber schien sie nicht zu sein. Wer rot anlief, waren Kimura und ich. Kimura verträgt nicht sehr viel, weniger als Ikuko jedenfalls. Wahrscheinlich hat meine Frau heute zum ersten Mal von einem anderen Mann als mir ein Glas Alkohol angenommen. Kimura hatte zuerst Toshko eingeschenkt, aber die hatte mit dem Hinweis, sie vertrage keinen Alkohol, darum gebeten, das Glas ihrer Mutter weiterzureichen. Ich habe schon seit längerem den Eindruck, dass Toshko sich Kimura gegenüber zurücknimmt, was, vermute ich, darauf zurückzuführen ist, dass sie bemerkt hat, dass gewisse Anzeichen in Kimuras Verhalten darauf deuten, dass er sich weniger für sie, Toshko, denn für ihre Mutter interessiert. Ich habe versucht, diesen Gedanken als bloßes Produkt meiner Eifersucht möglichst zu verdrängen, aber das ist er wohl nicht, ein bloßes Produkt meiner Eifersucht. Meine Frau ist zu Besuchern in der Regel schroff, insbesondere männliche will sie nicht einmal sehen. Nur zu Kimura ist sie liebenswürdig. Ursprünglich kam meine Frau mit Kimura deshalb in Berührung, weil ich ihn als Bräutigam für Toshko im Auge hatte, ihn in die Familie einführte und meiner Frau auftrug, unauffällig zu beobachten, wie sich die Sache entwickle. Toshko allerdings scheint sich nicht allzu sehr für Kimura erwärmen zu können. Gelegenheit, mit ihm allein zu sein, geht sie möglichst aus dem Weg, spricht nur im Wohnzimmer mit ihm, meist in Gegenwart von Ikuko, und auch zu Kinobesuchen nimmt sie stets ihre Mutter mit. Das kann ja nichts werden, wenn du immer dabei bist. Lass sie mal alleine gehen, sage ich zu ihr. Aber sie ist der Ansicht, dass es ihre Pflicht als Mutter sei, ein Auge auf die beiden zu haben. Wenn ich dann sage, dass sich die Zeiten geändert hätten und sie den beiden ruhig ein bisschen vertrauen solle, sagt sie, das wolle sie ja. Aber Toshko bittet mich immer mitzugehen. Wenn dem wirklich so sein sollte, dann spielte, weil sie weiß, dass ihre Mutter Kimura mehr zugetan ist als sie selbst, Toshko die Vermittlerin für ihre Mutter, nicht umgekehrt. Irgendwie kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass zwischen meiner Frau und Toshko ein stillschweigendes Einverständnis besteht. Meine Frau liebt Kimura. Anders kann es nicht sein, auch wenn sie sich dessen vielleicht nicht bewusst ist und glaubt, nur ein Auge auf die beiden jungen Leute zu haben.
8. Januar. Gestern Abend war ich betrunken, aber mein Mann war noch betrunkener. In einem Fort drängte er mich, ihn auf die Lider zu küssen. Das hatte er in letzter Zeit nur selten verlangt. Leicht enthemmte vom vielen Cognac kam ich seinem Wunsch schließlich nach. So weit, so gut. Beim Küssen hatte ich jedoch auf einmal das im Blick, was ich partout nicht sehen will, nämlich sein unbebrilltes Gesicht. Normalerweise schließe auch ich die Augen, wenn ich ihn auf die Lider küsse, aber gestern habe ich sie zwischendurch leider einmal aufgemacht. Wie eine Großaufnahme im Kino stand mir seine Aluminiumhaut vor Augen. Es überlief mich kalt. Ich spürte, wie das Blut aus meinem Gesicht wich. Zum Glück setzte mein Mann die Brille sofort wieder auf, um, wie immer, meine Hände und Füße zu betrachten. Wortlos löschte ich das Licht der Stehlampe, die am Kopfende steht. Mein Mann streckte die Hand aus und versuchte es wieder anzudrehen, aber ich schob die Lampe außer Reichweite. »Nein, warte, lass mich noch mal gucken, bitte«, sagte er und tastete im Dunkeln nach der Lampe, fand sie aber nicht und ließ es schließlich sein. Dann liebten wir uns so ausgiebig wie lange nicht mehr.
13. Januar. Gegen 16:30 kam Kimura mit Karasumi, getrocknetem Meereschenrogen, den habe man ihm von zu Hause geschickt, sagte er. Danach plauderten die drei ungefähr 1,5 Stunden. Als er sich zum Aufbruch zu rüsten schien, ging ich hinunter und hielt ihn zurück. Er möge doch zum Abendessen bleiben. Er zierte sich nicht groß, da sage er nicht nein, und nahm wieder Platz. Kimura hat noch nie etwas mitgebracht. Womöglich hatte er von Anfang an vor, heute zum Abendessen zu bleiben. Mir ist noch nicht klar, was in ihm vorgeht, zu wem er sich hingezogen fühlt, zu Ikuko oder zu Toshko. Wenn ich er wäre und sagen müsste, wer mich mehr anzieht, dann wäre das trotz ihrer Jahre eindeutig die Mutter. Aber bei Kimura weiß man nicht. Vielleicht heißt sein Ziel am Ende doch Toshko. Interessanter sind allerdings wohl meine eigenen Beweggründe. Was hat mich heute Abend dazu gebracht, ihn am Gehen zu hindern? Das kommt mir selbst befremdlich vor. Schließlich bin ich neulich am Abend des 7. vielleicht sogar etwas mehr als ein wenig eifersüchtig auf Kimura gewesen. Nein, nicht erst neulich, das fing schon Ende letzten Jahres an. Könnte es sein, dass ich diese Eifersucht im Stillen halb genieße? Eifersucht hat mich schon immer sexuell befeuert. In gewisser Weise brauche ich sie deshalb. Sie ist Notwendigkeit und Lust. An dem Abend ist es mir dank meiner Eifersucht auf Kimura gelungen, meine Frau glücklich zu machen. Ich weiß jetzt, dass für mich zur befriedigenden Fortführung unseres ehelichen Geschlechtslebens das Aufputschmittel Kimura unverzichtbar geworden ist. Meine Frau allerdings ist darauf hinzuweisen, dass der Einsatz dieses Mittels, das versteht sich, gewisse Grenzen nicht überschreiten darf. Sie kann gerne weit gehen, je weiter, desto besser. Ich will, dass sie mich rasend macht vor Eifersucht. Sie soll so weit gehen, dass ich mich fragen muss, ob sie die Grenze nicht schon überschritten hat. So weit soll sie gehen. Das wünsche ich mir.
20. Januar. Heute habe ich schon den ganzen Tag Kopfschmerzen. Keinen richtigen Kater, aber gestern habe ich es wohl etwas übertrieben. Herr Kimura ist über meinen zunehmenden Cognac-Konsum besorgt. In letzter Zeit schenkt er mir nicht mehr als 2-mal ein. Dann versucht er mich zu bremsen. Das reicht für heute, meinen Sie nicht? Wenn es dagegen nach meinem Mann ginge, würde ich noch mehr trinken. Er weiß, dass ich nicht ablehne, wenn man mir einschenkt, und würde mir am liebsten ständig nachschenken. Aber 2 Gläser sind genug. Bisher hatte ich mich in Gegenwart von Herrn Kimura und meinem Mann immer unter Kontrolle. Aber weil ich so damit beschäftigt bin, mir den Rausch nicht anmerken zu lassen, merke ich nicht, wann es genug ist, und dann wird mir schlecht. Ich muss in Zukunft besser aufpassen.
28. Januar. Heute Abend ist meine Frau plötzlich ohnmächtig geworden. Wir saßen mit Kimura zu viert beim Abendessen, als meine Frau plötzlich den Tisch verließ. Da sie auch nach einer geraumen Weile nicht wieder erschien, fragte Kimura, ob mit ihr alles in Ordnung sei. Sie kommt bestimmt gleich wieder, sagte ich, denn meine Frau schließt sich, wenn sie einen Cognac zu viel genossen hat, manchmal in der Toilette ein, aber da es gar zu lange dauerte, wurde Kimura unruhig und ging, um nach ihr zu sehen. Kurz darauf rief er vom Flur aus: Toshko-san, kommen Sie doch bitte mal, da stimmt etwas nicht. Toshko hatte auch heute nur mitgegessen und sich bei der erstbesten Gelegenheit auf ihr Zimmer zurückgezogen. Komisch, ihre Mutter ist nirgends zu finden, meinte Kimura, sodass Toshko sich auf die Suche machte und sie in der Badewanne fand, schlafend, die Arme auf dem Wannenrand, den Kopf auf den Armen. Mama, hier kannst du nicht schlafen, sagte sie, bekam aber keine Antwort. Kimura kam herbeigerannt, um mir Bescheid zu geben. Sensei, schnell, kommen Sie! Ich ging zur Wanne und fühlte Ikukos Puls. Er war kaum zu spüren, raste aber über 90, fast 100 Schläge pro Minute. Ich zog mich aus, stieg in die Wanne, hiefte Ikuko heraus und legte sie im Vorraum auf die Dielen. Toshko wickelte Ikuko in ein großes Badetuch, sagte, sie werde auf alle Fälle das Bettzeug herauslegen und ging ins Schlafzimmer. Kimura wusste nicht, wohin mit sich, und druckste an der Badezimmertür herum, bis ich ihn bat, doch mit Hand anzulegen. Da kam er ungeniert herein. Wir müssen sie abrubbeln, sonst erkältet sie sich. Helfen Sie mir bitte, sagte ich. Dann trockneten wir zu zweit die nasse Ikuko mit frischen Handtüchern ab. Auch in diesem kritischen Moment vergaß ich nicht, mir Kimura zunutze zu machen. Ich überließ ihm den Oberkörper, den Unterkörper übernahm ich. Ich trocknete alles sorgfältig ab bis zu den Zwischenräumen zwischen den Zehen und wies Kimura an, mit den Händen und Fingern ebenso zu verfahren. Dabei registrierte ich jede seiner Bewegungen und hielt jeden Gesichtsausdruck fest. Toshko brachte ein Nachthemd, entfernte sich aber gleich wieder, als sie sah, dass Kimura mir zur Hand ging. Ich gehe eine Wärmflasche machen. Zu zweit zogen wir Ikuko das Nachthemd an und brachten sie ins Schlafzimmer. Wenn es an der Durchblutung liegen sollte, wäre es vielleicht besser, von einer Wärmflasche Abstand zu nehmen, sagte Kimura. Zu dritt beratschlagten wir eine Weile, ob es nicht besser sei, einen Arzt zu rufen. Dr. Kodama würde wohl kommen, allerdings hatte ich kein Interesse daran, ihm Ikuko in diesem erbärmlichen Zustand zu präsentieren. Wegen Ikukos schwachem Herzen riefen wir ihn dann aber doch. Es war tatsächlich eine anämische Reaktion. Kein Grund zur Sorge, sagte Dr. Kodama und gab Ikuko eine Vita-Kampferspritze. Als er und Kimura das Haus verließen, war es 2 Uhr nachts. Zunächst heizte ich noch einmal ein, bis der Ofen fast bullerte. Dann entfernte ich vorsichtig das schwarze Tuch, mit dem der Schirm der Stehlampe abgedeckt war, sodass es im Zimmer hell wurde, und rückte die Stehlampe leise so nah ans Bett meiner Frau, dass sie ganz im hellen Lichtkreis lag. Ich spürte, wie mein Herz wild zu pochen begann. Ich war aufgeregt. Heute endlich würde sich verwirklichen, wovon ich seit langem geträumt hatte. Ich schlich mich kurz in mein Studierzimmer im Obergeschoss, um von meinem Schreibtisch die Neonlampe zu holen und stellte sie im Schlafzimmer auf das Nachtschränkchen. Ich zog meiner Frau alles, was sie am Leibe hatte, aus und bettete sie auf den Rücken, splitternackt, beleuchtet vom taghellen Licht der beiden Lampen. Dann studierte ich sie, so wie man eine Karte studiert.
Ja, vielen Dank. Ich bleibe jetzt splitterfasernackt so liegen. Nur ein ganz kurzer Hinweis. Es steht nicht umsonst hinten drauf, fatale Folgen. Ich darf so viel verraten, eine Person wird dieses Spiel nicht überleben. Es ist weitaus mehr als tatsächlich nur diese Schlafzimmergeschichte. Vielen Dank.
Wirklich? Die ich gekommen wäre.
Wirklich, ja. Ich fand es mal. Bitte?
Besonders wenn er so schräg ist.
Okay. Ich habe den jetzt extra schon so nach unten getan, weil ich dachte, oh. Okay. Genau, das ist ja auch schon da. Super.
Ja. Ah, sehr schön.
Könnte ich vielleicht noch eins haben von dem? Achso, nee, haben wir jetzt nur eins.
Was meinst du?
Und, ich nehme mir das einfach mal so.
Genau, wir haben hier eins. Und okay. Also du kannst auch diese Bändchen gerne einlegen, wo du möchtest.
Das ist ja das Einzige. Habe ich übrigens nicht mit gerechnet, dass noch ein Lesebild ist. Total schön. Fand ich sehr schön.
Ja, ist ja auch. Nee, wir machen gerne Lesebändchen, die sind echt spottbillig. Und wertet jedes Buch auf. Ich glaube, dieses eine Ding kostet 6 Cent.
So. Ja, das ist schön.
Ich fand es nur leider schnell aus.
Ja. Das hatte ich auch noch überlegt, ob man ein gelbes Lesebändchen macht, aber die gibt es ja dann nicht in der Farbe. Kann man die machen lassen? In der, so einer, also das ist ja ein...
Stimmt, ein, aber...
Dass man so sagt, ich möchte Lesebändchen in Pantone so und so.
Wäre jetzt eine Frage für Cosima Schneider. Kann man vermutlich, aber ganz wichtig ist, dass halt Lesebändchen und Kapitalband zusammenpassen. Und ich glaube, bei denen gibt es stärkere Einschränkungen.
Achso, ja gut, aber Schwarz-Gelb hätte ja zum Beispiel jetzt auch gepasst.
Genau, das geht, aber es kommt immer wieder vor, dass es ein Farbtonunterschied ist. Und dann denkst du, nee, irgendwie...
Ah, okay, verstehe. Ja. Okay, danke.
Herzlich willkommen an diesem Sonntagnachmittag. Ich bin sehr froh, Sie hier willkommen heißen zu dürfen an diesem Slot der Edition Büchergilde. Wir dürfen Ihnen...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.